Immanuel, das Wunder der Menschwerdung. Wir haben ja diese neue Reihe jetzt im Advent, die uns auf Weihnachten führt. Weihnachten, eine Zeit der Wunder, eine Zeit, in der Gottes Wirklichkeit sich uns besondererweise öffnet. Und das ist das, worum es bei diesem Wort, das heute im Vordergrund ist, Immanuel ging, auch in der Geschichte Israels, dass nach einer Zeit, wo Gott zu schweigen schien, in der sogenannten prophetenlosen Zeit, der Zeit, wo Gott nicht mehr redete, scheinbar, auf einmal etwas Neues passierte. Er kommt wieder nahe, er spricht wieder. Und der Vorläufer dieses neuen Sprechen Gottes, das ist Johannes der Täufer. Diese Stimme in der Wüste, die ruft, bereite dem Herrn einen Weg. Johannes der Täufer, eine große Gestalt der Geschichte Israels, Josephus Flavius, schreibt von ihm ausführlich, nicht nur das Neue Testament, für die, die Schwierigkeiten haben, der Bibel zu glauben, glaubt Josephus Flavius, denen, die Schwierigkeit haben, Josephus Flavius zu glauben, glaubt der Bibel. Es gab ihn wirklich und er rief in der Wüste, bereitet euch, denn Gott will euch begegnen. Und man merkt, es lag etwas in der Luft, die Menschen wollten etwas Neues erfahren von Gott. Konnte es sein, so fragten sie, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Konnte es sein, dass er ihnen vielleicht sogar hilft, die Fremdherrschaft der Römer abzuschütteln. Diese Hoffnung auf das Eingreifen Gottes blieb nicht unerfüllt, aber die Antwort war anders, als sie dachten. Denn es ging nicht nur um dieses Volk Israel, sondern um das, was Gott für alle Menschen, für die ganze Welt tun wollte. Und dem wollen wir heute etwas nachspüren, diesem Wunder der Weihnachten, dem Wunder von Advent, dem Wunder von Immanuel. Ich lese aus Matthäus 1, wo dieses Wort Immanuel vorkommt, nach der Übersetzung des Buchs. Die Geburt von Jesus, dem Messias, war so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, doch bevor sie mit ihm zusammengekommen war, war sie plötzlich schwanger. Das hatte der heilige Gottesgeist bewirkt. Aber Josef, ein gewissenhafter, gottesfürchtiger Mann, wollte sie nicht öffentlich beschuldigen und beschloss, sich unauffällig von ihr zu trennen. Als er noch darüber nachdachte, geschah es. Gottes Bote erschien ihm in einem Traum und sagte, Josef, du Nachkomme von David, hab keine Angst, Maria als deine Ehefrau bei dir aufzunehmen. Denn das neue Leben, das in ihr entstanden ist, stammt vom heiligen Gottesgeist. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird, wie der Name sagt, sein Volk von allen Sünden befreien. Und das geschah als Erfüllung davon, was Gott durch seinen Propheten lange zuvor vorausgesagt hatte. Achtet genau darauf. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Das bedeutet übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef wieder aufwachte, machte er es genauso, wie der Bote Gottes es ihm aufgetragen hatte. Er heiratete Maria und schlief nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren wurde. Und er nannte das neue geborene Kind Jesus. Jetzt kann man über diesen Text sprechen und die Frage, wie ist das eigentlich mit der Jungfrauengeburt? Ja? Glaubst du an die Jungfrauengeburt? Kommst du in den Himmel, wenn du nicht an die Jungfrauengeburt glaubst? Ja? Kann sein, wahrscheinlich sogar. Aber Maria wird auf dich zukommen und fragen, wieso hast du es eigentlich nicht geglaubt? Ne? Das war wirklich so, ja? Aber ist jetzt gar nicht mein Thema. Könnte man noch viel drüber sagen. Sondern es möchte auf dieses eine Wort zu sprechen kommen, Immanuel. Dieses Wort drückt ganz zusammengefasst aus, worum es bei Weihnachten geht. Und ich habe mal nachgeschaut, es erscheint im Alten Testament dreimal. Einmal als Klage, einmal als Trost und einmal als Verheißung. Ganz interessant. Als Klage in Jesaja 8, da heißt es, sie werden einbrechen, die Feinde in Juda, und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen. Und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen. Hier ist also das Bild von Feinden, die kommen und das ganze Land überfluten. Dein Land, Immanuel, das überfluten sie. Eine Klage. Gott, wie kannst du das zulassen, dass dein Land so von den Feinden überflutet wird? Und dann einige Verse weiter, auch in Jesaja 8, als Trost. Tobt ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Höret's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Beschließt einen Rat und es wird nichts daraus. Redet euch und es geschehe nicht. Denn hier ist Immanuel. Ein Trost. In diesem Land, hier bei uns, ist Immanuel. Und deswegen könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt beratschlagen, was ihr wollt. Dennoch wird es euch nicht gelingen. Und schließlich als Zusage, das ist in Jesaja 7, Vers 14, darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Dreimal mehrere hundert Jahre vorher, beim Propheten Jesaja, kommt dieses Wort vor. Einmal als Klage, einmal als Trost, einmal als Verheißung. Immanuel wird kommen. Was bedeutet das eigentlich, Immanuel? Wer Hebräisch gelernt hat, weiß es. El ist Gott, eine Kurzform von Elohim. Und Immanu heißt, im heißt mit und Anu heißt uns, mit uns. Mit uns ist Gott, Gott ist mit uns. Und da merkt man, an dieser Stelle, bei Weihnachten wird die Gottesfrage gestellt. Wo ist eigentlich Gott? Gibt es ihn überhaupt? Oder ist das nur so eine Fantasie oder so eine Art Gemeinschaftserfahrung, dass man irgendwie miteinander singt und man fühlt sich wohl und da sind Kerzen und dann sagt man, okay, jetzt ist Gott unter uns, weil wir fühlen uns so gut und sind alle so nette Menschen. Manche sind nicht so nett, aber wenn man die Augen schließt beim Singen, merkt man es ja nicht. Ja, also ist das nur so eine Gottesvorstellung, die wir uns hier gemeinsam suggerieren, oder ist da wirklich eine Realität dahinter, jemand, der über unser Verstehen hinausgeht? Diese Gottesfrage wird ja in der Welt dauernd gestellt. Wo ist er eigentlich? Und viele sagen, es gibt keinen Gott. Das, was wir hier sehen, ist alles, was es gibt, und auch das, was wir nicht sehen, aber was wir wissenschaftlich erforschen können. Die Welt, dieser gigantische evolutionäre Prozess, das ist alles, was wir an Wirklichkeit voraussetzen können. Aber es ist kein formender Wille dahinter. Das entwickelt sich aus irgendwie für uns unvorstellbarer und verständlicher Weise, aber es entwickelt sich aus sich selbst heraus. Aber da ist keine letzte absolute Wirklichkeit, da ist kein Gegenüber, da ist kein Schöpfer, da ist keiner, der außerhalb dieses Weltsystems ist. Das ist die eine Ansicht, die man haben kann. Dann gibt es natürlich das Suchen der Völker nach vielen verschiedenen Göttern. Und man versucht irgendwie die Weltwirklichkeit sich zu deuten und man sagt, okay, es gibt sowas wie Regen, wahrscheinlich ist da hinten dahinter ein Regengott, und es gibt eine Sonne, wahrscheinlich ist das auch ein Sonnengott. Es gibt Liebe, das ist wahrscheinlich eine Göttin, wie nennen wir sie mal, Aphrodite oder Venus. Es gibt Krieg und den nennen wir halt Mars oder Ares und so, oder Wotan oder Tiu bei den Germanen. Das ist dann der Versuch, die Welt irgendwie so einzuteilen in verschiedene Mächtigkeiten, verschiedene Gottheiten, verschiedene Wesenheiten. Das Volk Israel wusste etwas anderes. Es wusste, dieser Gott, der ist nicht greifbar, der ist nicht so wie die Götter der anderen Völker. Der ist nicht nur eine Funktion dieser Welt, der ist nicht nur ein Teilbereich oder zuständig als Spezialist für eine Sache, sondern das ist der, der jenseits ist. Und deswegen war im Tempel in Jerusalem Allerheiligsten nichts. Über der Bundeslade war es leer. Und sie sagten, es ist leer, aber es ist gleichzeitig doch nicht leer. Denn da ist die Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Dessen, der so groß ist, dass sein Saum den Himmel erfüllt. Der Saum seines Gewandes. Aber Himmel und Erde können ihn nicht begreifen, können ihn nicht festhalten, können ihn nicht aufnehmen. Er ist einfach jenseits. Er ist viel, viel größer. Dieser Gott, der über und jenseits und völlig unabhängig ist, vor aller Zeit und nach aller Zeit, das ist der Gott, der sich dann offenbart, Israel. Er ist für uns unerreichbar, er ist der ganz andere, der Heilige, der über den Himmel thront, der Himmel und Erde geschaffen hat, aber nicht in Himmel und Erde enthalten ist. Wir können ihn nicht erkennen und insofern haben die Atheisten recht. Er ist nicht findbar, er ist nicht begreifbar, wenn er nicht sich selbst uns zu erkennen gibt. Wir können aus eigener Kraft und aus uns heraus diese Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf nicht überbrücken. Das wusste Israel. Gott war unsichtbar, er war nicht verfügbar. Und natürlich hatte auch Israel damit Probleme und wollte sich Gott immer wieder dingbar machen. Deswegen auch diese Neigung dazu, immer wieder auch Götzenbilder sich aufzustellen und irgendwie sich Gott verfügbar zu machen. Und doch merken sie, da ist er nicht zu finden. Nicht in den selbstgemachten Bildern, nicht in den Statuen aus Gold und Silber und auch nicht in den ideologischen Vorstellungen und Philosophien, die wir uns selbst schaffen. Sondern wir brauchen das Wunder Immanuel, dass dieser Gott, dieser jenseitige, über alles stehende, für uns nicht greifbare Gott zu uns kommt, mit uns ist. Wir brauchen das Wunder des Nahekommens. Wir brauchen das Wunder von Weihnachten. Der Herr wird euch selbst ein Zeichen geben, so verheißt es Jesaja. Eine Jungfrau ist schwanger, sie wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und da sind wir bei dem Thema Inkarnation, Menschwerdung, Fleischwerdung. Gott wird Mensch. Der Schöpfer selbst steigt in die Schöpfung ein, unvorstellbar, er macht sich so klein. Das Wunder der Weihnacht ist nicht irgendwie, dass da oben so ein Engelchor singt oder dass da ein Stern auf zufälligerweise über Bethlehem war. Das ist gar nicht das Wunder. Das Wunder ist, dass Gott sich so klein machen kann. Das Wunder ist, dass es so wenige Wunder gibt. Das Wunder ist die Zurückhaltung Gottes. Das Wunder ist die Demut, die er hat, dass er uns nicht mit seiner Macht überwältigt, sondern dass er sich so zurücknimmt, dass er so sich entleeren kann, so klein werden kann, dass er dort in einer Krippe, in der Form eines Menschen, ja eines Babys, uns nahe kommt. Und dann das Wunder, dass Menschen das erkennen können. Das ist das große Wunder, das Wunder der Inkarnation. Nicht, dass da eine Jungfrau aus Versehen ohne Mann und so weiter schwanger ist. Das ist auch gar nicht das Wunder. Das Wunder ist, dass Gott sich herablässt, der Schöpfer allen was ist, allen dessen, was es gibt, dass dieser Schöpfer so klein wird und dann hineinkommt in unsere Wirklichkeit. Gott wird Mensch, er kommt uns nahe in Jesus. Und jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Wenn als Jesus auf der Welt ist, da ist der Himmel ja nicht leer. Da ist Gott nicht auf einmal nicht mehr Gott, sondern da ist Gott immer noch Gott in der jenseitigen Welt. Und gleichzeitig ist er bei uns. Er ist sowohl, um es jetzt mal ganz philosophisch, theologisch zu sagen, er ist gleichzeitig transzendent und immanent. Er ist gleichzeitig jenseitig und ganz bei uns. Und da kommen wir zwangsläufig dazu zu begreifen, dass Gott nicht nur so ein Punkt ist. Entweder ist er da im Himmel oder er ist bei uns. Sondern da kommen wir zwangsläufig zum Verständnis, dass die Dreieinigkeit Gottes notwendig ist. Weil er gleichzeitig als Vater im Himmel gegenwärtig ist, ewig, unveränderlich und als Sohn uns ganz nahe kommt. Und beides ist wahrer Gott. Und die Verbindung zwischen ihm und zwischen Vater und Sohn innerhalb der Gottheit, der Geist, der uns dann nahe kommt. Und wir merken auf einmal, diese Dreieinigkeit, das ist nicht nur irgendwie eine Lehre der Kirche, die sie dann hinterher entwickelt hat, sondern das ist die notwendige Folge dessen, dass Gott Mensch wird und gleichzeitig Gott ist, dass er Gott bleibt und dennoch Mensch wird. Das Wunder, er ist uns nahe. Beides stimmen, Immanu und El. Er ist ganz nahe und er ist dennoch Gott. Das ist das Wunder. Ein Geheimnis. Der Vater, der Sohn, der Geist. Gott ist immer jenseits über uns und gleichzeitig bricht er in Jesus in die Menschheitsgeschichte ein und ist in seinem Geist uns nahe. Immanuel, in diesem Wort und auch in diesem Dreischritt, den wir schon bei Jesaja gesehen haben, der Klage und dem Trost und der Verheißung, sehen wir die ganze Menschheitsgeschichte wie in einem Brennpunkt. Mit all dem Schönen, was es gibt und mit dem ganzen Elend, mit allen Kriegen und Katastrophen. Und wir sehen aber auch die ganze Gottesgeschichte, dass Gott wirklich uns nahe kommt. So kann unsere Klage, Herr, wo bist du, auch angesichts der Not, die immer wieder durch die Nachrichten uns nahe kommt und in unserem täglichen Leben uns begegnet. Herr, wo bist du? Wo bist du, Gott? Diese Klage, Herr, kannst du das denn zulassen, dass uns, dass mir das alles widerfährt, dass in dieser Welt das alles passiert? Diese Klage, die wir bei Jesaja finden, kann zu einem Trost werden. Doch mitten da drin ist Gott da und deshalb wird am Ende nicht das Negative herrschen. Und die Verheißung stimmt, Jesus ist da. Und deshalb singen die Adventslieder, ach komm, Emmanuel, komm, komm Gott, komm zu uns. Und deswegen singen wir, das ist der höchste Name, Jesus, Emmanuel. Etwas anderes, etwas Großartiges kann es nicht geben. Wer das begreift, dessen Leben verändert sich. Das haben viele von uns erfahren. Das können wir immer neu begreifen, immer neu erfahren, weil das stimmt, Emmanuel, weil dieses Wunder stimmt, ist unser Leben erfüllt von seinem Glanz und wird hineingenommen in diese großartige Geschichte Gottes. Herr, wir danken dir, dass du uns nahe kommst in Jesus, das feiern wir, darüber denken wir nach, auch in dieser Adventszeit. Hilf uns, Herr, dass wir das zusammenbringen, so wie du das zusammenbringst, Himmel und Erde, dass wir unseren Alltag öffnen für dich und wir erleben, wie du in unserem Alltag nahe bist. Komm immer neu zu uns, Herr, komm an diesem Morgen zu uns, komm an jedem Tag zu uns, sei bei uns, dass wir dann mit dir gemeinsam bei den Menschen sein können. Amen.